Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und das schon seit 4 Jahren. Stimmt das, Nina? 4 Jahre? Wir haben letztens so eine Jubiläumsmail gekriegt von dem Podcast-Host, oder? Von diesem Programm.
Ja, hallo zusammen, als erstes vielleicht noch so. Und ja, wir haben so einen herzlichen Glückwunsch zum vierjährigen Nachricht bekommen. Und wir haben wie viel Klicks bzw. Downloads?
Ich glaube fast 10.000 oder sowas stand da. Was auch immer das bedeutet. Aber
ja,
das
genau,
hört sich
wahrscheinlich
komisch
bin so.
An.
So super tolle Podcast-Leute, die lachen dann, weil das so in einer Folge ist oder so. Aber
Nach
für
drei
mich ist
Minuten.
das schon echt eine richtig krasse Zahl. So.
Genau. Und heute ist uns, also das Zahlenspiel voranzuführen, ist auch die 36. Folge. Stimmt das? Kann man ja auch
Das
durch
ist.
4 teilen. Dann wissen wir genau, wie viel wir pro Jahr machen, so ungefähr. Genau. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht. Und als ich so überlegt habe, wie moderiere ich das an, dann sagen wir oft, das ist ja quasi perfekt gewählt, weil es so aktuell ist. Wir reden nämlich heute über Männlichkeiten und Sport. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wenn wir das vor 3 Monaten gemacht hätten, wäre es auch ziemlich perfekt gewählt gewesen. Wenn wir es vor 2 Jahren gemacht hätten und wahrscheinlich, wenn wir es in 3 Jahren nochmal machen, dann ist es auch wieder sehr aktuell und perfekt gewählt. Weil, also, wenn wir jetzt in das Jetzt schauen, was medial gesprochen wird, dann gibt es da ja unglaublich viele Punkte, über die wir auch sprechen werden. Und wenn wir dann 3 Monate zurückzoomen, dann fallen uns auch wieder rasant viele Sachen ein, die ganz viel eben mit Männlichkeit und Männlichkeiten und auch allen Strukturen, die dahinter liegen, zu tun haben. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das Thema heute machen und kann aber gar nicht sagen, wir haben es super gewählt, weil es total aktuell ist, weil es einfach immer aktuell ist, offensichtlich.
Und ich werde jetzt hier kurz noch etwas Internes berichten. Wir haben das eigentlich schon seit 1,5 Jahren vor, dieses Thema zu nehmen. Und unter anderem ich, bei zwei Personen ist unter anderem ich auch eine schöne Formulierung. Also vor allen Dingen ich, würde ich sagen, habe ich immer wieder davor gedrückt, weil ich so einen wahnsinnigen Respekt vor diesem Thema habe, weil das schon ein Thema ist, mit sich einige sehr, sehr intensiv und schon viele Jahre beschäftigen und ich mich immer so schlecht vorbereitet gefühlt habe. Ich fühle mich jetzt auch nur mäßig vorbereitet, auch wenn ich mich mit dem Thema immer wieder beschäftige, aber es ist halt nicht so ein tiefes Eintauchen. Und weil wir schaffen das heute zusammen, das glaube ich, kriegen wir hin. Und wir haben auch das Thema natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder so gestreift. Also es gab zum Beispiel die Rechtsextremismus-Folge mit Robert Klaus. Da gab es auch sozusagen dieses ganze Komplex Gender als Brückenideologie oder auch die Folge mit Alex Faulhaber zum Thema Antifeminismus und Geschlecht. Ne? So, das waren ja auch alles Themen, wo auch das Thema Männlichkeiten vorkam.
Absolut. Und genau, wir sind keine ForscherInnen zu dem Thema, wir sind keine ausgewiesenen ExpertInnen, aber wir haben natürlich erstens viel Erfahrung und Wissen aus dem Feld im Sport, ne, und das wollen wir teilen, glaube ich. Und wir haben, glaube ich, als Menschen, die in der Gesellschaft aufwachsen und vieles mitkriegen, ja auch Empfindungen, Berührungen, eigene Biografien mit diesem Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass das heute auch eine Rolle spielt. Und ich denke, genau richtig, dass wir heute darüber reden.
Und wir hatten auch schon drüber nachgedacht, dass wir vielleicht in anderen Folgen später auch andere ExpertInnen einladen, die schon vielleicht lange zu dem Thema arbeiten und auch nochmal neue Perspektiven oder Detailfragen beleuchten können. Das ist also erstmal so eine Suchfolge, wo wir uns so ein bisschen reinbegeben in die Thematik.
Genau, vor allen Dingen auch nach einem Einstieg schauen wollen, was hat das mit dem Sport zu tun? Welche Verknüpfungen gibt es? Das ist wahrscheinlich für viele von euch jetzt schon sehr offensichtlich und dennoch wollen wir darüber sprechen. Und dennoch gibt es, glaube ich, einen Diskurs, der auch klar macht, dass es aktuell mehr denn je über Männlichkeiten geforscht wird, gesprochen wird und auch einen gesellschaftlichen Diskurs gibt, dass das ein Thema ist, das eben nicht einfach so nebenher läuft, sondern auch bearbeitet werden muss.
Und apropos gesellschaftlicher Diskurs, wir steigen kurz nochmal in aktuelle Debatten ein, die gerade geführt werden, wo es nicht primär um das Thema oder nicht nur primär um das Thema Männlichkeiten geht, aber auch. Und wir haben gesagt, wir möchten ganz kurz auch mal auf die Entwicklungen im Bereich Demokratieförderung auf Bundesebene schauen, wobei wir sagen, Wir werden das jetzt nur ganz kurz streifen, weil die Aufnahme ist jetzt an einem Tag, der die Veröffentlichung an einem anderen. Und wir wissen gar nicht, was in der Zwischenzeit da noch an Entwicklungen passieren werden. Und wir beobachten aber gerade, dass es an verschiedener Stelle, ich würde mal sagen, dass da die Luft dünn wird für das Feld der Demokratieförderung, wo ja auch der Sport ganz aktiv ist. Das wissen wir in den verschiedenen Demokratieförderprogrammen und darüber hinaus. Und genau, da wollten wir wenigstens jetzt diesen Moment aufgreifen, um kurz einmal den Fokus dahin zu legen.
Ja, das hat uns nämlich, also mich vor allen Dingen, und ich glaube dich, wir haben uns ja auch kurz noch ausgetauscht, echt ziemlich überrascht mitgenommen, ne, überrascht vielleicht nicht, aber mitgenommen, was da am Wochenende auch nochmal verlautbart wurde, dass eben im Programm Demokratie leben die Innovationsprojekte und also mindestens 200 Projekte quasi nicht mehr weiter gefördert werden sollen, die eine unglaublich wichtige Arbeit machen, in verschiedensten Bereichen und für mich auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus, weil ich finde, das ist wirklich eine unglaublich schwache Argumentation, die da von der Ministerin gefunden wurde, dass die Programme, die jetzt gestrichen würden, sich nicht um die Mitte der Gesellschaft oder um Belange der Mitte der Gesellschaft kümmern würden. Das wird dieser Arbeit überhaupt nicht gerecht. Und das ist schon auch wirklich ein fatales Zeichen, gerade in Zeiten, in denen wir erleben, wie nötig es ist, Menschen zu unterstützen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen und angegriffen werden. Zum Beispiel wird das Projekt oder die Unternehmung Hate Aid nicht mehr weiter gefördert und die unterstützt Opfer von sexualisierter Gewalt oder von Gewalt im Internet vor allen Dingen. Und das, also ich habe gestern ein wundervolles, na, wie soll man, ein Interview, ein Statement gesehen von Luisa Neubauer, das werden wir euch auch verlinken, die in diesem Statement nochmal klar macht, wie sehr ihre Arbeit, die ja eigentlich die einer Klimaaktivistin ist, angegriffen wird dadurch, dass sie im Internet sexualisiert wird, dass Inhalte über sie verbreitet werden, KI befeuert, Inhalte verteilt werden und sie gar nicht oder sie andersrum von ihrem Engagement abgehalten wird fürs Klima. Und dass Organisationen wie Hate Aid, die hat sie extra benannt in dem Statement, sie unterstützen da drinnen, da stabil zu bleiben und sich eben für so etwas Wichtiges einzusetzen wie ein Klima, das wir vielleicht auch in einigen Jahren hier noch ordentlich leben können. Da finde ich, wird nochmal klar, welche Relevanz diese Organisationen auch haben und wie fatal es gerade ist, diese Förderung einzustellen und auch zu verunsichern, weil das Einstellen ist das eine, aber es verunsichert ja auch andere Träger, die vielleicht weiter gefördert werden, aber nicht wissen, ob sie noch konform sind mit dem, was die Ministerin und die CDU als Mitte der Gesellschaft erkennen. Und es führt zu Verteilungskämpfen.
Und neben den Innovationsprojekten stehen auch die bundeszentralen Infrastrukturen bei Demokratieleben in Frage. So zumindest das, was man bis jetzt erfahren hat. In den nächsten Tagen soll es da auch weitere Kommunikation des Ministeriums und der Ministerin geben. Und das sind eben auch solche großen Projekte. Da geht es halt eben auch um kommunale Konfliktbearbeitung beispielsweise. Also etwas, was wir wirklich brauchen, nämlich Hilfestellungen, wie wir vor Ort mit den Konflikten umgehen können. Und apropos Mitte der Gesellschaft, da sind auch Kommunen eingebunden. Also auch das soll jetzt wahrscheinlich nicht mehr gefördert werden. Und zu den Innovationsprojekten gehören auch Sportprojekte, die umgesetzt werden. Also wir sind da auch konkret betroffen. Das macht schon nachdenklich gerade, wie wir in welchen Zeiten wir sind und welche Antworten politisch darauf gerade gefunden werden. Und neben Demokratie leben haben wir ja im Sport auch noch ein anderes Bundesprogramm, das enorm wichtig ist, Zusammenhalt durch Teilhabe, Bundesinnenministeriums geführt. Und auch da gibt es gerade Entwicklungen, die Sorge machen, nämlich dass Fördermittel entzogen werden, nachdem es schon eine Prüfung gegeben hat, fachliche Prüfung, ob ein Projekt förderfähig ist. Und danach wird aber nochmal durch das Ministerium der rote Strich angesetzt und die Förderung abgelehnt. Und das sind schon auch Dinge, ja, es gibt in anderen Ländern, in Österreich und so weiter, so eine ganze Kaskade an Unternehmungen, um ja missliebige Zivilgesellschaft einzudämmen und unter Druck zu setzen. Und das fängt eben an mit Diskreditierung und hört mit Fördermittelentzug auf. Und ja, mal schauen, wie das jetzt sich weiter hier entwickelt. Aber ich sehe das schon als eine Art Dammbruch gerade. Müssen wir nochmal schauen, wie wir das dann auch gut einordnen in den nächsten Wochen. Und wer da auch ja, Meinung zu hat, Ideen hat, ja, vielleicht auch Hinweise, schreibt uns gerne. Wir müssen uns jetzt gerade auch orientieren. Das ist natürlich Eine Phase, die nicht überraschend ist, wenn man sich den Koalitionsvertrag zum Beispiel angeschaut hat und gesagt worden ist, dort, dass Demokratieleben nochmal überprüft werden sollte. Das muss, da war schon irgendwie klar und auch schon im Vorfeld war Demokratieleben immer in großer Kritik, dass das ungemütlich wird. Aber dass es so ungemütlich wird, ist dann schon doch nicht überraschend, aber ja, schon beängstigend so.
Tatsächlich. Vielleicht haben wir auch noch mal die Möglichkeit, hier noch mal genauer drüber zu sprechen. Ich finde es schon interessant, jetzt zu beobachten, wie werden die Reaktionen sein und welche Solidarisierung passieren. Denn diese Organisationen, die sich da so stark engagieren, die sind an vielen Stellen sehr davon abhängig, auch Fördermittel zu erhalten, um ihre Arbeit weiterzuführen. Und es kann schon auch gut dazu führen, dass da einige Player und vor allen Dingen ganz viel Erfahrung und Man- und Woman-Power verloren geht.
Und es fügt sich in allgemeine Debatten ein, allgemeine Debatten wie auch die Frage von Buchhandlungspreisen und Ähnlichem. Das ist ja alles gemeinsam zu sehen, genauso wie das Thema Hass im Netz, sexualisierte Gewalt, Männlichkeiten, gerade auch eben in Debatten münzen, die wir wieder, wie du hast schon gesagt, ist immer wieder Thema und jetzt ist gerade wieder auch in Deutschland Thema mit Colleen Fernandes und Christian Ulmen. Genau, also das ist etwas, was uns wahrscheinlich immer wieder umtreiben wird und umso wichtiger ist es, dass wir diese Folge machen.
Also wir erleben ja auch immer diese Konjunkturen, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir einen Fall, der mit Colleen Fernandes und ihrem noch Ehemann oder Ehemann, der ja eine große, große mediale Aufmerksamkeit erhält, weil er so perfide ist oder anmutet. Und es gibt ja auch die Unschuldsvermutung, man weiß es ja noch nicht ganz. Aber was ich mir auch denke bei der ganzen Debatte, unabhängig davon, ob es Unschuldsvermutung gibt oder nicht, irgendein Mann, das wird ein Mann gewesen sein, hat diese Aufnahmen oder diese KI-Fakes gemacht und verbreitet. Also ist das finde ich schon auch spannend in der Debatte gerade, dass es wieder darum geht, einen Täter zu finden, einen Einzeltäter zu finden, einen, der wirklich alle Regeln gebrochen hat. Und wir aber darüber reden müssen, dass das ja eine Struktur ist. Und das Gute am Schlechten gerade ist für mich, dass es doch noch mal sehr bewusster wird, wie viele Frauen unter diesen Situationen leiden, wie viele Frauen, insbesondere die, die sich öffentlich äußern. Ich habe eben Luisa Neubauer benannt, aber die Liste ist ja ellenlang. Es gab, glaube ich, 250 Frauen, die jetzt noch mal, also sehr prominente Frauen, die noch mal einen Aufruf gestartet haben. Also wie vielen Frauen geht das so? Und diese Frauen haben die Möglichkeit der Öffentlichkeit und wie viele Frauen haben das nicht und erleben das in ihren Partnerschaften und vielleicht in der Schule oder an anderen Orten und müssen das hinnehmen, weil sie keine Möglichkeit haben, sich richtig zu wehren. Und das zeigt doch, dass das eben nicht ein Einzelfall, ein Einzeltäter, eine Perversion, ein was auch immer, ein Mensch, der nicht mehr ganz bei sich ist, bei Sinnen, vielleicht aus der Bahn geworfen, sondern das sind Strukturen und das sind Dinge, die wir auch gesellschaftlich beantworten müssen.
Und das wissen wir schon lange. Colleen Fernandes hat schon sehr lange davon berichtet. Da hat man sie nur sehr wenig gehört. In Frankreich, Fall Péricourt. Also ist ja nun auch etwas, was ganz Frankreich und auch darüber hinaus uns alle betroffen gemacht hat. Und das war auch eine ganze Struktur, die dahinter war. Also es ist alles nichts Neues. Und genau, müssen wir einfach schauen, dass wir wahrscheinlich mal grundsätzlich an dem Thema dranbleiben und uns nicht wieder immer neu überraschen lassen, dass es ja doch auf der Agenda steht. Wollen wir eintauchen in
Ja.
unsere Folge, in Sport und Männlichkeiten, so heißt sie nämlich. Ich glaube, wir haben das noch gar nicht so genau genannt. Und wir haben uns gesagt, wir möchten ein bisschen mit Persönlichem anfangen. Das hast du eben auch schon angedeutet, Nico. Und wir haben da noch mal unsere alte Tradition des Mitbringsels hervorgehoben. Und genau, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Und Nico, du hast gesagt, du hast auch zwei Sachen mitgebracht. Eigentlich war der Deal, dass wir eine Sache. Das haben wir beide falsch gemacht. Das ist super, gefällt mir. So, zeigt, dass wir ähnlich ticken und schon viele, viele Podcasts zusammen aufgenommen haben, dass wir das schon gefühlt haben. Und Nico, willst du vielleicht mit deinem ersten Mitbringsel anfangen?
Ich hatte eigentlich, ich
Wolltest
habe
du das
zwei
anfangen?
mitgebracht, aber ich wollte dich wählen lassen, ob du ob du eine Frage beantworten magst, eine persönliche Frage oder vielleicht sogar zwei. Oder ich dir was, jetzt wir treffen uns ja digital, deswegen kann ich den Bildschirm teilen und dir ein Bild teilen oder eine Slide teilen kann. Das darfst du wählen.
Ich möchte, glaube ich, ein Bild sehen.
Okay. Trommelwirbel. Das ist eine Präsentation, ein Auszug einer Präsentation. Vielleicht magst du kurz sagen, was du siehst.
Ich sehe also Präsentation mit Logo der Sportjugend Hessen und die Überschrift ist: Männlichkeiten sind vielfältig und umkämpft. Und man sieht einerseits links einen Sportler, und zwar einen Ruderer. Das kann ich sehen, weil es unten drunter steht: Steuermann der deutschen U23-Rudernationalmannschaft. Auf dem Bild steht auch das Logo von Sport Pride, also dem queeren Netzwerk im Sport. Und auf dem Bild ist, also es gibt dieses Bild von Till Martini. Das ist ein Bild mit ihm in Dress, sozusagen vor Wasser, was so Bilder, also typische Bilder eines Ruderers, würde ich mal sagen. Und darüber steht: Niemand im Sport sollte sich Gedanken darüber machen müssen, offen zu seiner sexuellen Orientierung zu stehen. Deswegen ist Repräsentation so wichtig. Und dann ist ein anderes Bild daneben. Und da, das ist ein Kontrast, weil man sieht da Maximilian Krah von der AfD. Und er hat da wohl in einem Reel bei Insta, würde ich jetzt mal sagen, über Männer und Werte von jungen Männern und Problemen von jungen Männern gesprochen.
Lädt dich das ein? Das vielleicht lädt sich auch gar nicht ein, mit mir zu sprechen.
Ach so, ja, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist die ganze Folge, die jetzt kommen wird. Das lädt in die Folge ein, hätte ich jetzt den Eindruck, weil, ja, genau, also das ist die Range, in der sich das ja, befindet, das ganze Thema. Es ist vor allen Dingen nicht um Männlichkeit, sondern um Männlichkeiten geht. Und da wollen wir ja auch gleich nochmal eine kleine Definition zu geben.
Dann bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, wir hatten ja auch gesagt, wir machen es ein bisschen persönlich. Und deshalb teile ich jetzt auch mal meinen Bildschirm. Ich habe leider Gottes das, was ich teilen wollte, nicht gefunden. Teile ich quasi einen Kompromiss. Einfach nur, um kurz darauf, ja. Also, du kannst ja mal sagen, was du da siehst.
Also ich sehe ein Rallye-Auto, ein etwas älteres Modell. Ich glaube, das ist ein Bild, das schon ein paar Jahre hinter sich hat. Es ist ein Opel und das fährt durch Eis und Schnee. Und jetzt kenne ich ja dich und würde sagen, vielleicht sitzt du da auch mit drinne. Aber ich erkenne dich nicht auf dem Bild. Aber das sind auf jeden Fall zwei Fahrer, würde ich sagen, und die düsen mit einem Rallye-Auto durch ein Eismeer. Ja.
Hast du eine Assoziation zu dem Thema Männlichkeiten, wenn du das so siehst?
Na klar, also ja, also ich meine, per se Autos, schnelle Autos, Statussymbole, vielleicht auch der Hang zum Risiko sind ja alles Dinge, die insbesondere Männern nachgesagt werden, was vielleicht auch in manchen anekdotischen Evidenzen vielleicht oder sicherlich auch stimmt. Genau, aber ich persönlich könnte mit Autos überhaupt nichts anfangen. Also das ist gar kein Symbol meiner Männlichkeit.
Ja, ist auch schön, dass du das nochmal so ein bisschen auf dich beziehst und auf deine Identität als Mann so. Und ja, du hast das ganz gut beschrieben. Das ist ein alter Opel gewesen und ich war tatsächlich auf der Beifahrerseite in diesem Auto unterwegs. Ich glaube, wir sind da gerade über die zugeschneite Nordschleife des Nürburgrings gefahren. Und das Bild ist tatsächlich alt, aber nicht, weil das Auto so alt ist. Das war damals auch schon ein Oldtimer, sondern weil ich so jung war auf diesem Bild. Also war irgendwie Anfang 20, als ich das noch gemacht habe. Ich habe ja dieses ganze Thema schon ziemlich lange hinter mir gelassen, aber interessanterweise ist das ja immer wieder auch hier Thema. Und wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir bringen vielleicht etwas mit Sportbezug und dem sozusagen eigenem Sportbezug mit. Und genau, ich wollte kurz berichten. Ich bin ja groß geworden, quasi in einem besonderen Sportverein, nämlich in einem Automarkenclub. Oldtimer-Markenclub sozusagen. Mein Vater war Clubsprecher, also Vorsitzender, viele, viele Jahre. Und ich bin viele Jahre mitgefahren zu diesen Clubtreffen. Mitglied in dem Verein konnten diejenigen werden, die dieses Auto besitzen. Und wer besaß dieses Auto? Vor allen Dingen, das waren halt die Männer. Die haben sich das Spielzeug sozusagen zugelegt. Und die Frauen und die Kinder waren dann mit dabei und waren auch mitgedacht. Also es gab auch Programme für uns alle sozusagen, was attraktiv war. Aber es gab schon immer so eine Zweiteilung. Also die Männer gingen dann morgens nach dem Frühstück raus auf den Parkplatz, wo diese Autos alle standen und lagen dann unter den Autos, um sich technisch irgendwie darüber auszutauschen und durften natürlich auch bei dem Clubabend, also Mitgliederversammlung quasi, durften da natürlich auch mitstimmen und mitsprechen. Und die Frauen und Kids haben andere Gespräche gehabt und die waren auch irgendwie so damals so geschlechtlich. Echter Stereotyp. Also in meiner Erinnerung, aber ich war ja auch Kind, habe nur das mitgenommen, was, also behalten, was ich so damals gehört habe, ging es ganz oft um sowas wie Familie. Und ich habe irgendwann mal bei so einer kleinen Meisterschaft des, ich glaube, Motorsportclub Brötchen in der Eifel mitgemacht, zusammen mit meinem Paten, und habe einen kleinen Mini-Pokal bekommen als erste, zweite oder dritte, ich habe keine Ahnung, Frau, die sozusagen erster Frauenplatz oder zweiter Frauenplatz oder sowas ähnliches. Wir waren, glaube ich, auf Platz 35, also überhaupt keine Leistung. Aber es gab halt so einen kleinen Pokal für Frauen. Also es war die Form der Frauenförderung, die ist damals quasi ausgedacht worden, ist in einem sehr männlich geprägten Sport. Genau, das wollte ich dir mitbringen. Vielleicht hast du noch einen Gedanken dazu, gerne. Sonst zeige ich dir noch kurz das andere Mitbringsel. Das ist aber schnell
Ich
und auch
dachte, du
nicht
zeigst jetzt
persönlich.
den Pokal.
Den habe ich zu Hause. Ich habe noch geguckt, ob ich irgendwo ein Bild davon habe, aber das habe ich nicht mehr gefunden.
Mir kam als erste Assoziation, oder also mehrere Assoziationen, so zu Männern, die so zwischen Autos rumlaufen, dann fachsimpeln. War super spannend. Aber dann bei dem Preis dachte ich, es gibt ja diese Anekdote, und die ist eine wahre Anekdote, dass ich glaube, das erste DFB-Frauenteam, das
Das
der EM
Service.
oder WM gewonnen hat, die haben alle ein Teeservice bekommen als Preis, als Bonus. Also es ist, genau, und das, aber ich glaube, das beschreibt doch auch, inwiefern wir uns vielleicht auch entwickelt haben. Das muss man ja dann auch bei allem, was wirklich nicht so schön ist gerade. Wir haben es ja jetzt an mehreren Stellen angerissen. Und bei allen Dingen, die auch zurückgedreht werden, gibt es dann doch auch Dinge, die sich entwickelt haben. Also ein Teservice würde zumindest beim DFB kein Frauenteam mehr kriegen, so
Und in
als
dem
Prämie.
Entschuldigung, ja, und in dem Markenclub da, wo mein Vater früher mal Clubsprecher war, ist inzwischen viele, viele Jahre eine Frau Clubsprecherin.
Ja, immerhin.
Immerhin, genau. Mein zweites Mitbringsel ist das hier.
Ein Buch, das Cover eines Buchs, da stehen lauter Herren in mehr oder weniger gut sitzenden Anzügen auf einem Schwarz-Weiß-Bild. Und da stand drunter der Männerorden. Jetzt kenne ich das Haus nicht, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass das vielleicht das alte Haus des Sports ist oder sowas. Nö. Oder gibt es eine andere Verbindung zum Sport? Kann ich das erkennen? Die Geschichte des Internationalen Olympischen Komitees. Aha. Okay, ja.
Genau, also ich habe versucht, mich ein bisschen vorzubereiten auf diese Folge und habe durch meinen Bücherschrank gestöbert und es gibt ganz viele Bücher, die ich noch nie in der Hand hatte, die da irgendwo reingekommen sind, weil andere ihre Bücherschränke aufgelöst haben. Und irgendwann ist dieses Buch bei mir wohl gelandet. Ich weiß nicht, wer es mir gegeben hat. Und genau, da geht's. Ich fand es einfach passend. Es ist irgendwie ein Buch von 74 und mit Vorwort von Willi Daume. Also ich würde mal sagen, das Buch sollte man auch ein bisschen kritisch lesen wahrscheinlich. Aber genau, ich fand das ganz passend, dass es eben 74 schon ein Buch gab, wo drauf stand der Männerorden und es ging um Verbandspolitik, Sportverbandspolitik oder Sportverbandsarbeit oder
Das ist Wahnsinn.
Sportverbände.
Und wenn man dieses Bild jetzt machen würde, würde es, zumindest was die Geschlechterverteilung angeht, gar nicht so wahnsinnig viel besser aussehen. Gerade auf der Ebene leider.
Da sind wir schon in unser Thema. Wir wollen über Männlichkeiten sprechen und haben auch gesagt, wir nehmen uns kurz Zeit am Anfang noch oder in der Mitte der Folge, würde ich jetzt schon sagen, einmal auf eine Definition von Männlichkeit zu gucken oder von Männlichkeiten. Und auch da habe ich etwas gefunden in meinem Bücherschrank, was ich schon ziemlich lange da habe und zu wenig gelesen habe, wie mir immer wieder auffällt. Und zwar ist das eine Publikation der KOFAS. Die KOFAS ist die Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit. Und die hat vor einigen Jahren, also es ist jetzt schon 10 Jahre her, ein Modellprojekt gemacht. Wahrscheinlich auch Demokratie leben gefördert, denke ich mir mal gerade. Und das hieß Kicks für alle Fußballfanszenen Geschlechtervielfalt. Fanprojekte allgemein beschäftigen sich schon lange mit dem Thema Geschlecht und Männlichkeiten. Da können wir eigentlich von der Fanprojektarbeit auch gut lernen, wenn wir in Sportvereinen uns damit beschäftigen wollen. Und in dieser Expertise Geschlechterverhältnisse in Fußballfanszenen, das ist diese Publikation, ist eine Definition erarbeitet zum Thema Männlichkeiten, auch so ein bisschen mit Sportbezug. Und dort wird definiert, dass es nicht eine natürliche Einheit ist, also Geschlecht allgemein nicht, aber auch Männlichkeit nicht. Also es ist keine natürliche Essenz, wird hier so geschrieben, sondern sie sind historisch vielfältig und wandelbar und sie unterliegen sozusagen konstanten Veränderungen, nämlich also Männlichkeit, männliche Rollen und Identitäten. Und sie werden sozial hergestellt. Also was eben männlich ist, ist gesellschaftlich ausgehandelt. Also es ist nicht natürlich vorgegeben, sondern gesellschaftlich ausgehandelt und deshalb variiert es auch stark nach Zeit und Ort. Das ist sozusagen das Erste, was dort geschrieben wird und ich möchte es nicht zu tief machen. Es ist wirklich spannend, da auch diese Theorie ein bisschen mal zu lesen und ganz zentral ist da unter anderem die Theorie oder das Konzept hegemonialer Männlichkeit von Raven Connell, also eine australische Geschlechterforscherin, die schon lange dazu schreibt. Ich verlinke da auch noch mal ein Video, was in der Corona-Zeit erstellt worden ist. Da ging es um soziale Arbeit in Deutschland und da war sie eingeladen. Total spannendes Interview. Und sie hat auch da noch mal ganz stark auf die Machtstrukturen, gesellschaftlichen Machtstrukturen und darauf verwiesen und damit gearbeitet und auch eben die Männlichkeit in Relation zur Weiblichkeit gestellt. Und eine andere Definition, die immer wieder auch interessant ist, ist die Definition oder die Erarbeitung von Michael Meuser in Deutschland, beziehungsweise der basiert eigentlich auf Bourdieus Theorien und Konzepte. Und da geht es vor allen Dingen auch um Männlichkeit in Konkurrenz, was total spannend ist im Fußball-Fan-Kontext, aber auch in Vereinen. Also, dass eben diese Herstellung von Männlichkeit immer was mit Wettbewerb zu tun hat, also Konkurrenz von Männlichkeit. Ja, und dass das eben ausgehandelt wird, auch durch Kämpfe. Also, das ist ein Beispiel jetzt, und das ist in Fan-Sozialarbeit natürlich ein naheliegendes Beispiel, nämlich Kämpfe zwischen Hooligan-Gruppen, Fußballteams oder auch Fankurven. Und da geht es eben nicht um die Vernichtung des Gegners, sondern eben um die Konstruktion der Männlichkeit. Also, mit wem steht man da in der Konkurrenz? Und wer ist da oben und wer ist da unten? Also es geht um Augenhöhe und ja, vielleicht auch Unterordnung. So. Das fand ich doch sehr, sehr interessant. Also, dass eben diese hegemoniale Männlichkeit, also immer auch diese körperliche Stärke, Gesundheit, Ausübung körperlicher und struktureller Gewalt, Verantwortung und Unterhalt der Familie, entlohnte Arbeit und Kraft zur Interessendurchsetzung in Konflikten, dass das sozusagen immer damit gedacht werden sollte. Also ich rate dazu einfach, wer da nochmal Interesse hat, in diese Publikation zu schauen. Wir verlinken das auch in den Shownotes.
Total, voll gut, dass du diese Definition nochmal gefunden und rausgesucht hast. Also genau, Connell kenne ich auch und finde dieses Konzept wirklich hilfreich, auch um zu erläutern, wie, also dass eben Männlichkeit nicht ein Singular ist, sondern im Plural gedacht werden muss. Weil es einfach verschiedenste Arten, wie natürlich auch bei Weiblichkeiten und bei allen Identitätsfragen, Menschen nicht auf ein Merkmal reduziert werden können und das auch nicht naturgegeben ist. sondern eben konstruiert und immer wieder neu konstruiert wird und immer wieder in Aushandlung sich befindet. Ich fand auch spannend bei der Recherche, ich habe auch, das verlinken wir auch, es gibt eine relativ neue Forschungspublikation, wo nochmal auch Männlichkeit von jungen Männern angeschaut wird, 18 bis 29 Jahre, in der ich auch nochmal nachlesen konnte, dass gerade dieses in Konkurrenz gehen zu anderen Männern ganz, ganz wichtig zu Konstruktion der eigenen Männlichkeit offensichtlich ist. Und zwar, das geht so weit, dass quasi auch die Abwertung von Frauen und das Schlechtbehandeln von Frauen oder das sich über Frauen erheben durch beispielsweise sowas wie Pornobilder verschicken oder erstellen oder in einer Partnerschaft Gewalt ausüben, vor allen Dingen auch damit zu tun hat, die eigene Männlichkeit zu stärken. Und quasi die eigene Macht auszudrücken, um sich in anderen männlichen Kontexten zu erhöhen und diesem Ideal der hegemonialen Männlichkeit, also der herrschenden Form von Männlichkeit näher zu kommen. Und das fand ich doch noch mal nicht überraschend, doch eigentlich überraschend, weil ich das so noch nicht betrachtet hatte. Und kann dem viel abgewinnen als Denkmuster. Das macht es nicht besser, dass dann diese Dinge passieren, die passieren. Aber es zumindest lädt es ein, auch einen Diskurs zu führen, der nicht in Ab oder nicht in einen Schutzdiskurs von Frauen übergeht.
Total spannend und auch ein wichtiger Hinweis. Es gibt auch schon viele Jahre rund um Hugesa und diese ganzen rechten Gruppierungen immer wieder die Debatten, wir schützen unsere Frauen vor und dann kommt eben der Rassismus rein und die Menschenfeindlichkeit vor ausländischen Männern, die uns die Frauen nehmen wollen oder unsere Frauen vergewaltigen. Das ist ja ein Bild, was schon lange konstruiert wird und immer wieder vorgebracht wird und leider eben dann auch von anderen teilweise aufgenommen wird und reproduziert wird. Also wenn es dann um Töchter geht, plötzlich. Wir gucken vielleicht jetzt noch auf Männlichkeiten im Sport, um nicht zu sehr in die allgemeine Theorie zu gehen. Und wir haben uns da so ein paar Punkte herausgenommen, die natürlich immer anschlussfähig sind zu allgemeingesellschaftlichen Debatten, weil natürlich der Sport kein luftleerer Raum ist, sondern oder nicht im luftleeren Raum sich befindet, besser, sondern eben mitten in der Gesellschaft ist. Willst du vielleicht da einen ersten Punkt herausnehmen, Nico?
Ja, also was wir im Sport ja an vielen Stellen sehen und wissen, wir leben in unseren Sportarten oft noch in einem binären Sportsystem. Also es gibt Männersport und Frauensport, Damenmannschaften und Herrenmannschaften oder sowas. Die Kinder werden ab einem gewissen Alter getrennt und machen nicht mehr zusammen, bewegen sich nicht mehr zusammen, sondern treiben ihren Sport in geschlechtergetrennten Gruppen. Und auch das sind natürlich Orte, an denen Geschlecht verhandelt wird und an denen Männlichkeit performt werden muss. Also ich kenne das aus meinem eigenen Fußballaufwachsen. Dann gibt es Sprüche seitens des Trainers, dann gibt es Sprüche innerhalb der Kabine, dann gibt es andere Performanceakte von Gewaltandrohung bis zur Gewalt, die alle was mit dem Ausleben von Männlichkeiten zu tun haben. Und gleichzeitig ist dadurch, durch dieses binäre System werden halt Räume geschaffen, die abgeschlossen sind und die eben dann vielleicht es auch nicht gut zulassen, andere Identitäten wahrzunehmen, einzulassen, auch andere Formen von Identität gut zu leben.
Also, wir können auf jeden Fall sagen, dass Geschlecht immer auch eine Rolle spielt bei Fragen zu Zugang, auch zur Wahrnehmung, auch die Wahrnehmung von Leistung, beispielsweise. Und immer dann, wenn gesagt wird, warum sprechen wir jetzt auch noch über das Thema Geschlecht oder Frauen oder Männer, dann verkennt man, dass das Thema eigentlich dauerhaft da ist. Und dass im Sport auch Männlichkeit immer noch Norm ist, eigentlich bei vielen Sportarten zumindest. Und das sieht man auch daran, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, es gibt halt Geschlechtertests bei Frauen, ob Frauen wirklich Frauen sind, aber es gibt keine Geschlechtertests bei Männern, weil Männer die Norm sind. Also man geht eigentlich vom Mann aus, um dann zu gucken, ob eine Frau wirklich auch Frau ist. Und das finde ich jetzt schon auch sehr, sehr beeindruckend oder sehr, nicht beeindruckend, aber sehr deutlich.
Das hinterlässt Eindruck, weil es so auffällig ist, wie sehr der Sport noch ein männergeprägtes System ist und das Ideal des sportlichen Mannes das auch prägt und gleichzeitig ja auch total viel Druck ausübt. Also es würde mich zu einem nächsten Punkt bringen, den wir gerade in Jugend Szenen bei jungen Menschen erleben, bei jungen Männern vor allen Dingen erleben, dass das Thema Körperbild, das Thema körperlich Stärke erwerben, Muskelaufbau, die Art und Weise, wie man sich präsentiert, ganz stark auch mit Sport zu tun hat, weil ganz viele junge Männer in die Fitnessstudios und in die Krafträume streben. Und zwar oft auch aus einem, vor allen Dingen aus einer Idee des Looks-Maxing, heißt das, glaube ich, ein ganz toller Begriff aus dem Amerikanischen schon wieder. Aber also mit der Idee, sich möglichst so attraktiv zu machen oder so attraktiv zu machen, dass der Erfolg bei Frauen garantiert ist. Also ein ganz irgendwie ein bisschen nachvollziehbares Phänomen, aber eben in der Ausprägung total problematisch, weil das sich eben auf ganz verschiedene Bereiche des Lebens niederschlägt. Also die Wahrnehmung von Freizeitangeboten, auf die soziale Interaktion, aber eben auch auf die eigene Gesundheit. Die Rate an jungen Männern, die unter Essstörungen leiden, steigt. Und ist zwar bei jungen Frauen oder Mädchen immer noch höher, aber es steigt trotzdem erkennbar. Auch verschiedene andere Varianten wie Schönheitsoperationen und so weiter und so fort. Also alles, was sozusagen mit Körperbild zu tun hat, ist sehr stark auch im Wandel und auch sehr stark unter Druck, medial, aber auch gesellschaftlich.
So, Männlichkeiten sind oft körperzentriert, also es geht um das Thema Körper, Körperlichkeiten, Körperbild, wie du schon gesagt hast, und in Bezug auf Männlichkeiten halt eben sehr oft eben verknüpft mit einem militärischen, durchtrainierten, weißen, kämpferischen Bild, also das ist das, was vorherrschend ist. Und da sehen wir dann auch wieder Verbindungen zur rechten Ideologie, also die Manosphere, so die ja auch, ja, öfter jetzt diskutiert wird in den letzten Monaten und Jahren, aber eben auch, wie du sagst, dieses Looks-Maxing, oder Bone-Smashing, also wo man halt einfach, also Männer versuchen mit gezielten Knochenbrüchen sich den männlicheren Look zu geben. Und was interessant ist, ist, dass zum Beispiel auch US-Ministerien, das Kriegsministerium, das Heimatministerium, die Sprache nutzt und zum Beispiel auch wirbt mit so etwas wie Homeland-Maxing. Und tatsächlich habe ich bei Insta jetzt gesehen, dass der neueste heiße Scheiß ist jetzt nicht mehr Proteine, sondern mehr Ballaststoffe. Und dann steht da auch Fibermaxing. Also es sind so Begrifflichkeiten, die kommen dann so aus bestimmten Szenen heraus und werden dann so weitergebracht. Und es geht natürlich bei Fibermaxing jetzt nicht unbedingt um die Incel-Szene, aber es ist bei dem Looks-Maxing auf jeden Fall dann eben auch eine Nähe, sehr große Nähe zur Incel-Szene. Und das ist ja alles diese ganze oder Red Pill-Szene, also wo Feminismus als Grundübel sozusagen dargestellt wird oder eben auch Verbindungen zu rechten Ideologien direkt da sind.
Ich glaube, das zeigt für mich auch noch mal total, wie hoch die Orientierungslosigkeit ist. Also, weil das ja so nah an Verschwörungserzählungen dran ist oder auch mittendrin. Also, du hast ja gerade eine Range aufgemacht, aber das ist so eine hohe Orientierungslosigkeit, die ich daraus lese. Eine so hohe Unsicherheit mit der eigenen Geschlechtlichkeit, mit dem eigenen Selbstbild, die sich da niederspiegelt, die offensichtlich irgendwo herkommt, weil die Menschen gesehen werden wollen, aber gar keine guten Wege haben, dahin zu kommen.
Und es einfach auch ambivalente Erwartungen an Männern gibt, ne? Also einerseits gibt es die Erwartung eben, dass es ja eine Stärke gibt und eben diese Kraft und das Kriegerische und Ernährer immer noch und so. Und auf der anderen Seite eben eine moderne Männlichkeit, die halt eben auch ja solche Fragen von Care-Arbeit mit Denken und so weiter. Und was ist denn das jetzt, was ich will als junger Mensch? Das ist ja auch nicht klar, also diese ambivalenten Erwartungen, die an Männer, aber auch an Frauen gestellt werden. Das
Ja.
nimmt jetzt nicht nur bei Männern quasi
Das ist
den
total
Raum.
wichtig. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, das zu betonen, weil ich glaube, das ist noch schon stärker wahrgenommen, dass an Frauen, insbesondere an Mütter, aber eigentlich an alle Frauen, total nicht erfüllbare Erwartungen gestellt werden. Und es gab, glaube ich, mal eine Rede von einer Autorin, können wir auch nochmal verlinken, finde ich bestimmt noch, wo sie das einfach mal aufmacht, welche Range das ist. Und ich glaube, diese Rede könnte man genauso auch über Ansprüche an Männlichkeiten halten und würde finden, es ist quasi in einer Person gar nicht abdeckbar. Und das ist ja auch klar und das muss man sich, glaube ich, auch einfach bewusst machen. Aber wenn das das Ideal ist, in dem wir uns bewegen, dann kann ich schon sehr gut verstehen, warum es uns auch schwierig fällt, uns da gut drinne wiederzufinden. Und insbesondere, wenn wir vielleicht verunsichert sind, insbesondere, weil es für Männer, glaube ich, besonders schwierig ist, anzuerkennen, wenn sie Dinge nicht gut machen, weil es dieses Bild gibt des durchsetzungsstarken Mannes, der Dinge schafft, baut und keine Ahnung was tut, so all diese Bilder, die da laufen. Es ist vielleicht an manchen Stellen sogar noch schwieriger zuzugeben, das hat nicht funktioniert, da lag ich falsch, da war ich nicht ausreichend, wie auch immer. Es geht ja jedem Menschen immer mal wieder so. Nicht, kein Mensch kann alles. Und ich finde das, also für mich macht das schon auch sehr viel aus, was diese Verunsicherung auch, auch zeigt.
So ein bisschen zurück in den Sport. Also gibt es ja diese auch schlimmen Zahlen in Bezug auf Gewalt im Sport. Da sind natürlich die Verbindungen auch zu dem, was wir gerade gesagt haben, also Nationalpatriotismus, sozusagen Kränkung des Männlichen als Nährboden so für solche Ideologien, aber eben auch wirklich die Frage von Gewalt im Sport. Und da gibt es Studien, die auch deutlich zeigen, wie da Verhältnisse sind. Die, ich würde mal sagen, für Männer ungünstig ausgefallen sind. Und allgemein ja auch Männer als Treiber, aber auch als Betroffene von männlicher Gewalt.
Genau. Also wir wissen gerade insbesondere bei den Kindeswohlfällen, dass es einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil, also quasi an die 100% Täter Männer sind. Opfer eben auch häufig Männer sind, aber eben vor allen Dingen die Täter, dass sexuelle Gewalt in Sportvereinen häufig von Männern ausgeht und seltenst von Frauen. Das Gleiche ist, wenn man jetzt in den Fußball schaut, bei welchem Spiel. Amateurspielen gibt es Ausschreitungen, das sind Spiele unter männlicher Beteiligung, selten in den Frauenligen, in denen das passiert. Und da sind natürlich dann auch ganz oft die Opfer, auch andere Männer, andere Mitspieler, andere Gegenspieler. Und das ist auch auffällig, dass es, und das ist auch in dieser Studie zu finden, dass es ein problematisches Verhältnis zu Gewalt und zu gewaltvollen Lösungen von Konflikten, auch insbesondere im Sport, gibt und Männer da wenig gute Handlungsmöglichkeiten haben und viele Konflikte, die sie in ihrem Alltag nicht bewältigt bekommen, eben in den Sport reintragen.
Und so ein letzter Punkt, den wir uns so vorgenommen haben, wenn wir auf den Sport schauen und Männlichkeiten in Bezug auf problematische Männlichkeiten, das haben wir jetzt vor allen Dingen fokussiert. Wir gehen gleich auch noch mal auf die andere Form von Männlichkeit oder eine andere Form von Männlichkeit ein. Aber genau, das waren auch noch mal diese ganze Thematik rund um Führungsstrukturen in Verbänden. Also ich würde mal sagen, so das, was wir eben als Mitbringsel hatten, der Männerorden oder eben so Männerdomänen, männerbündische, ja, Gruppierungen oder Männerbünde, sehr traditionelle Sportvereine und Führungsstrukturen, bis hin eben aber auch zu solchen, auch sowas Männerbündisches, was zum Beispiel, was man so mitbekommt, wenn man so Bilder der FIFA sieht und Infantino, der da mit seinen Kumpels ja, Sportpolitik macht. Also auch das sind alles Themen, die ja in dieses traditionelle, hegemoniale Männerbild im Sport auch dazugehört. Und da gibt es gerade ein Projekt bei dem DOSB, da geht es um Frauen in Führungspositionen. Und das ist vielleicht auch eine Antwort halt eben genau auf das Thema hier. Und es gibt sehr gute Argumente, die in dem Projekt auch dargestellt werden, warum für Vereine und Verbände es gut ist, wenn mehr Frauen in Führungspositionen sind.
Ja, manchmal wird das auch so hingenommen, als wäre das so ganz regulär und überhaupt nichts Auffälliges, dass einfach diese ganzen Führungspositionen in Verbänden und Vereinen in großen Teilen von Männern bekleidet werden und das überhaupt nicht als problematisch wahrgenommen. Das finde ich immer ganz erstaunlich, wenn man das den Menschen dann so sagt und die so ganz überrascht sind, dass das ja der Fall ist. Ich glaube aber, was da drinne steckt, und da steckt vielleicht auch eine Chance drinne für uns etwas Positiven auch rauszugehen. So. Ich glaube, in dieser Übernahme dieser Ämter, ich gehe jetzt mal weg von der internationalen Ebene, aber ich gehe jetzt mal so rein in die Sportvereine, Verbände, dass die Männer das übernehmen an vielen Stellen, hat auch damit zu tun, dass sie in sich eine sehr positive Eigenschaft von Männlichkeit tragen. Ich glaube, das kann man so sagen. Und zwar das Fürsorgliche. Das Engagierte, auch das Empathische, das wird man ja vielleicht erstmal gar nicht, Wenn man jetzt klassisch irgendwie Eigenschaften von Männern und Frauen auflistet, dann hat man irgendwie empathisch eher bei Frauen, aber auch Männlichkeiten bringen ja Empathie mit. Und dieses Fürsorgliche und sozusagen das Gemeinschaftsstützende, ich finde, das ist ein wirklich wesentliches Element von Sport und auch eine Chance von Männern im Sport zu zeigen, dass es eben auch anders geht. Dass es eine zugewandte, eine fürsorgende Haltung geben kann und dass die eben auch gelebt wird. Das ist ja keine Utopie, sondern das ist ja vorhanden. Auch wenn wir eben von Gewalt auch Gewalt an Kindern und Jugendlichen gesprochen haben, in der Mehrzahl, der großen Mehrzahl, läuft es ja gewaltfrei, größtenteils gewaltfrei ab im Sport und eben positiv. Die Kinder machen gute Erfahrungen im Sport. Und das hat eben auch damit zu tun, dass ein Rahmen geschaffen wird, der funktioniert. Und das ist so ein, deswegen würde ich gerne diese fürsorgliche Männlichkeit, das heißt im Englischen caring masculinities, die würde ich gerne noch mal so als Bild mitgeben am Ende, weil ich da ganz viel wiederfinde, was dass viele engagierte Männer auch mit sich tragen, wenn sie sich im Sport, sind jetzt beim Sport, engagieren und ehrenamtlich einbringen.
Und gleichzeitig brauchen wir ja auch die Männer, also die breite Menge der Männer, die eigentlich ja auch Gewalt ablehnen, die auch wollen, dass ihre Töchter in einem gleichberechtigten Kontext groß werden. Aber diese Männer brauchen wir so, dass sie aktiv werden, also dass sie das nicht einfach mittragen, was an hegemonialer Männlichkeit vorherrscht. Das ist nämlich problematisch, diese stützenden Männer dieses Systems. Und das ist wahrscheinlich die Mehrheit auch, sondern dass wir, ja, man nennt das ist auch ein englisches Wort, Male Allyship, also männliche Verbündete finden, die halt eben auch feministische und damit eben frauenstärkende Ideale tragen und die auch äußern und Räume freimachen, also auch selber zuhören, andere Männer mit, also an Bord zu holen in so einem eben Blick von, wir schauen, dass wir die Welt ein bisschen wieder besser machen und eben gucken, dass alle sich beteiligen können. Auch sowas wie Care-Arbeit eben auch zu übernehmen, also Sorgearbeit zu leisten, eben Platz zu machen, auch vielleicht mal auf einem Podium nicht hinzugehen, sondern einer Frau Platz zu machen, die die gleichen Kompetenzen hat, was ja oft dann auch in Frage gestellt wird, und ihre Privilegien zu nutzen, weil es ist auch herausgefunden worden in Studien, dass wenn ein Mann in einer Gruppe sich einsetzt für feministische Ideen, also frauenstärkende Ideen, dass die anderen Männer diesem einen Mann zuhören und dann auch sich eher auf diesen Weg machen. Also es braucht immer die Männer, die Verbündeten sind in dieser Gesellschaft, weil auf die Frauen und die Frauenbeauftragte wird eben meistens nicht gehört, sondern eben auf den einen Mann in der Gruppe, der sich auch vielleicht mal gegen diskriminierende Stereotype stellt in seiner Runde an anderen Männern, die dann gerade in der Versammlung sind. Und die Frage ist natürlich auch, wie man sowas wie Privilegienverlust verdaubar macht für Männer, weil das ist schon auch klar, und das müssen wir schon auch sagen, dass in einer Welt, die nicht rein männlich dominiert ist, dass natürlich Privilegien auch abgegeben werden müssen. Und das ist erstmal unangenehm. Und da stellt sich schon auch die Frage, wie man das gut schafft. Und zum Schluss möchte ich eigentlich noch mal zwei Hinweise geben, wo wir vielleicht auch Orientierung finden. Es gibt nämlich auch Projekte und Forschung, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise neue Konzepte aufgebaut haben. Und ich möchte auf eine Sache aufmerksam machen, das ist die Forschung zur Jungenarbeit von Nils Neuber, Uni Münster, der also Jungenförderung durch Bewegung, Spiel und Sport oft in so schulischen Kontexten, aber nicht nur, beforscht und eben auch da viele Jahre schon ja, drüber nachdenkt und auch entsprechende Übungen zum Beispiel, also Bewegungsübungen erstellt hat, wo eben genauso auch geguckt werden kann, wie Jungen gestärkt werden können, wie Identität von Jungen durch Sport auch gestärkt werden kann, so dass eben diese ganzen unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Anforderungen an Jungs eben auch gut dem entgegengetreten werden kann oder die auch gut verdaut werden können von Jungs. Und das ist ein Punkt. Und das andere ist etwas Taufrisches. Und zwar gibt es beim Württembergischen Landessportbund einen neuen Workshop. Und zwar heißt der Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Sportvereine als Arena für starre Geschlechterrollen. Und was diese mit rechter Ideologie zu tun haben. Und dieses Workshop-Angebot gilt erstmal für Vereine in Württemberg. Aber man kann sich da auch an den württembergischen LSB, also WLSB, wenden, wenn man Interesse hat, weil das Konzept besteht und das soll auch gerne übertragen werden auf andere Länder. Also da können gerne die Menschen sich an den WLSB wenden. Und da geht es natürlich dann genauso um die Stereotype, die wir am Anfang besprochen haben. Also im Prinzip auch die Frage, warum gerade Sportvereine als Arenen für Stereotype Geschlechterrollen dienen. Und da sind so zwei zentrale Beispiele, mit denen ich enden möchte. Nämlich ein Beispiel, was wir vielleicht alle aus der Sporthalle kennen. Trainerin, Trainer sagt, ich brauche mal zwei starke Jungs. So. Oder eine andere Szene, kein Zickenkrieg, bitte. Und das sind so Aussagen, da sieht man eben, dass Stereotype, Geschlechterrollen sehr verankert sind. Sie sind erstmal auch gar nicht dramatisch, wenn es mal passiert, aber wir sollten vielleicht einfach reflektieren, was das auf Dauer mit uns macht.
Es gibt ja ganz viel Kapazitätsaufbau im Sport, glaube ich, gerade zu dem Thema. Das ist richtig hilfreich. Vielleicht erwähne ich noch einmal die Sportjugend Hessen, weil die auch ein Projekt haben, das heißt Konsens. Da geht es um Konfliktmanagement im Sport. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass Konflikte im Sport eben häufig, also gewaltvolle Konflikte, mit Männlichkeiten zu tun haben. Deswegen baut sich da gerade die Kollegin Nadine Morgenbrot oder Ex-Kollegin ganz viel Wissen auf zu dem Thema. Das hat sie auch heute hier geteilt. Dafür danke ich ihr auch nochmal ganz, ganz großartig. Genau, und es passiert was und ich glaube, wir können das Thema nochmal weiter vertiefen. Und es gibt genug Menschen, mit denen wir sprechen können, aus einer Perspektive, die sich schon sehr viele Jahre damit beschäftigen. Und das fände ich, glaube ich, total interessant.
Wunderbar. Nico, ich glaube, das war unser kleiner Ritt durch unsere eigenen Geschichten, wie wir mit Männlichkeiten im Sportkontexten in Kontakt waren, aber eben auch also durch den Sport und Männlichkeiten. Da haben wir versucht, mal einige Facetten aufzumachen. Wir werden wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen geschafft haben, was dieses Thema eigentlich umfasst. Aber das wussten wir schon vorher. Wir haben ja gesagt, wir machen uns gerade auf die Suche und werden wahrscheinlich in den nächsten Folgen irgendwann auch noch mal andere Menschen zu Wort kommen lassen, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und sich da auskennen.
Ja, ich hätte noch so viel sagen können. Es ist super spannend. Aber jetzt ist es zu Ende für heute. Deswegen, wir verlinken euch ganz viele Infos in den Shownotes. Wir haben ganz viel gesammelt und auch schon ganz viel genannt. Das kriegt ihr in den Shownotes. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
Ciao. No.